herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Wir haben heute eine Gästin mit dabei. Birte Strack hat sich bereit erklärt, als Anwältin zu uns zu kommen und uns ganz viele Einblicke zu geben in ihre Arbeit, aber auch Fragen zu beantworten, die wir so gesammelt haben. Liebe Birte, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor, damit unsere HörerInnen wissen, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Ich heiße Birte Strack. Ich bin Rechtsanwältin. Ich arbeite ausschließlich im Familienrecht und damit Schwerpunkt Familienvermögensrecht. Oder ganz einfach gesagt, alles, was mit Familie, Beziehung und Geld zu tun hat.
Okay, wie kommt man dazu, sich so einen Fokus auszusuchen?
Ja, also das ist eigentlich so über die Jahre entstanden. Familienrecht war immer, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, also gerade in dem Bereich Vermögensrecht, Familienvermögensrecht, besteht doch ein großer Bedarf an Expertenwissen und es ist unter Kolleginnen nicht immer so sehr beliebt. Und ich war schon immer ein Zahlenmensch und dann hat sich das einfach so über die Jahre ergeben, dass ich immer mehr in dem Bereich gearbeitet habe und jetzt auch letztendlich ausschließlich Fälle annehmen, wo eben der Schwerpunkt beim Geld liegt. Also schon Trennung, Scheidung, Ehevertragsberatung, aber damit Schwerpunkt Geld und Schwerpunkt auch Care-Belastung.
Und wenn es ums Geld geht, was sind da so häufige Fragen oder häufige Anliegen, die an dich herangetragen wird? Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um einen Ehevertrag geht und noch gar nicht mal so sehr um die Trennung?
Also beim Ehevertrag ist es tatsächlich so, dass das so die typischen Fälle sind, dass das Paar in einem Zuverdienermodell lebt, also einer mehr Care-Arbeit leistet und der andere eben mehr Erwerbsarbeit erbringt und die wollen dann eben einen finanziellen Ausgleich vereinbaren und eben auch absichern, dass im Fall der Trennung dieses Modell auch dauerhaft gelebt werden kann. Also dass man sagt, okay, wir haben uns da jetzt entschieden dafür, das soll aber auch dann nach der Trennung so sein, also insbesondere auch, dass durch eine finanzielle Ausgleichszahlung dann auch weiterhin ermöglicht wird, dass die Hauptbetreuungsperson auch die Möglichkeit hat, das weiterzumachen, auch nach der Trennung.
Und da werden wir ja später nochmal im Detail drüber sprechen, wie man sowas gestalten kann und vor allen Dingen, wie dann die Care-Arbeit tatsächlich auch berücksichtigt werden kann, damit das Ganze auch fair bleibt und beide irgendwie eine Zukunftsperspektive haben an ihrem Lebensabend. Es soll ja heute etwas mehr um das Thema Unterhalt gehen. Was ist denn da total wichtig zu wissen, damit quasi alle unsere HörerInnen so zumindest mal auf demselben Wissenslevel sind, um den weiteren Verlauf der Folge dann auch zu verstehen?
Ja, also ich würde jetzt vielleicht gerade mal so ein Beispiel, was so die typischen, so der typische Unterhaltsverlauf ist oder die Unterhaltsfragen, wenn sich jetzt ein Paar trennt. Also nehmen wir mal so ein typisches Beispiel an. Das sind zwei Kinder da, die sind vielleicht 5 und 8 Jahre alt und die Eltern haben das vorher so vereinbart gehabt, dass eben dann der Vater Vollzeit arbeitet und die Mutter 20 Stunden, also 50% Teilzeit und die Mutter die überwiegende Care-Arbeit übernimmt.
Also so, der Klassiker.
Der Klassiker in Deutschland, auch wenn das natürlich schön wäre, wenn sich da was ändert, aber es ist eben das, was in Deutschland so das gängige Modell ist und das merke ich auch in meiner Beratung, das ist einfach in Deutschland noch Standard, ja, und davon muss man halt natürlich ausgehen und dann kommt die Frau zur Trennungsberatung und sagt, okay, wie machen wir das jetzt, wie kann ich meinen Lebensunterhalt weiterfinanzieren und dann gibt es erstmal den Trennungsunterhalt, den gibt es ab dem Zeitpunkt der Trennung, muss man aber auch einfordern, also wenn man erstmal gar nichts macht, bekommt man den rückwirkend auch nicht, also man muss sagen, ich möchte Trennungsunterhalt oder ich möchte Auskunft über das Einkommen haben, wenn man das nicht weiß, um den Unterhalt berechnen zu lassen. So, und dann gibt es das Trennungsjahr. Den Begriff haben wahrscheinlich auch viele schon mal gehört. Und in dem Trennungsjahr ist es so, dass man da an der Situation, an der Arbeitssituation noch nichts ändern muss. Also wenn man die ganze Zeit Teilzeit gearbeitet hat, dann muss man auch nicht mehr arbeiten, ne, sondern darf das erstmal ein Jahr ungefähr so weitermachen. Diese Jahresgrenze ist im Gesetz nicht drin. Das ist so Pi mal Daumen, wird es aber von der Rechtsprechung gemacht. Ja, aber man Also ungefähr ein Jahr. So, und nach dem Jahr, das ist auch so ein großer Rechtsirrtum, da sage ich dreimal jetzt, Vorsicht, Vorsicht, das ist anders, als man oft liest. Also nach dem Trennungsjahr entfällt der Unterhaltsanspruch auch nicht automatisch. Das hört man ja oft, das ist falsch, sondern da wird einfach nochmal neu gerechnet. Und zwar wird dann Folgendes gemacht. Also nach dem Jahr guckt man, wie viel muss denn die Mutter oder derjenige, der eben nicht Vollzeit arbeitet, ja, wie viel muss der denn jetzt nach dem Trennungsjahr arbeiten? Und da ist es so, dass das Gesetz meint, also die ersten 3 Jahre, wenn die Kinder unter 3 sind, muss man gar nicht arbeiten. Das muss man auch nicht begründen. Und wenn man trotzdem arbeitet, ist es sogar so, dass das überobligatorisch ist, heißt es. Das heißt, es wird eventuell gar nicht oder nicht voll in die Unterhaltsberechnung eingestellt. Ja, und nach dem Jahr muss man grundsätzlich Vollzeit arbeiten, und zwar ja auch beide Leute müssen Vollzeit arbeiten. Also wenn man Kinder 3 und 5 hat, muss man nach dem Gesetz grundsätzlich 2 Leute Vollzeit arbeiten. Ob das dann realistisch ist, ist eine andere Sache, aber Gesetz sagt erstmal, so ist es. So. Und wenn man dann aber sagt, das geht bei uns ja gar nicht, also ich habe wahnsinnige Fahrzeiten, ich habe nur einen Teilzeit-Kindergartenplatz, keine Großeltern, die mitbetreuen, das geht nicht. Dann kann man das dem Gericht im Streitfall auch so erklären, hat aber natürlich dann einen erheblichen Erklärungsaufwand, muss die Zeiten alles darlegen und sagen, warum man nicht Vollzeit arbeiten kann und dann eben nur dieses Teilzeitgehalt in die Berechnung eingestellt wird. Das heißt, nochmal zusammenfassend, nach dem Trennungsjahr entfällt der Unterhaltsanspruch nicht, aber er wird eben neu berechnet und man muss sich darüber streiten, wie viel denn konkret neben der Kinderbetreuung überhaupt gearbeitet werden kann. So, das ist der Trennungsunterhalt. Diesen Trennungsunterhalt gibt ohne Begrenzung bis zur Rechtskraft der Scheidung. Ja, also Scheidungsantrag kann man frühestens nach einem Jahr stellen, dann läuft es nochmal so ungefähr mindestens ein halbes Jahr, bis die Scheidung durch ist, wenn man sich über Sachen streitet, auch länger. Und dann gibt es eventuell dann den nachehelichen Unterhalt. Da besteht auch sehr, also bei vielen so, ja, die falsche Vorstellung, nachehelichen Unterhalt gibt es nicht mehr. Das wäre jetzt durch die Reform 2008 abgeschafft. Das stimmt aber auch nicht. Es ist einfach auch hier nur so, dass grundsätzlich beide für ihren Unterhalt selbst aufkommen können. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme, die dann begründet werden muss. Eine Begründung ist zum Beispiel auch hier wieder die Kinderbetreuung. Eine andere Ausnahme ist auch den sogenannten Aufstockungsunterhalt. Das heißt, für eine gewisse Übergangszeit, die abhängig davon ist, wie lange man verheiratet war und was man während der Zeit gemacht hat, bekommt man nochmal eine Ausgleichszahlung, damit für eine gewisse Übergangszeit beide nochmal gleich viel Geld haben, ne? Also es wird dann gerechnet, Kindesunterhalt wird zuerst abgezogen und dann wird geguckt, wie viel muss denn gezahlt werden, damit der Mann so viel hat wie die Frau und umgekehrt. Ja, also diese Unterhaltsansprüche gibt's. Zusammenfassend erstmal Trennungsunterhalt im Trennungsjahr neu berechnet, nach dem Trennungsjahr und dann nachehelichen Unterhalt. Das sind die 3 Unterhaltsarten, die es für die Ehefrau gibt. Oder halt auch, wenn es auch mal der Mann ist, der mehr Care-Belastung hat. Es gibt teilweise auch, aber es ist halt echt noch selten. Und dann gibt es natürlich zusätzlich noch den Kindesunterhalt, der sich aber pauschal nach einer Tabelle, das ist die Düsseldorfer Tabelle, das haben viele ja auch schon gehört, berechnet. Genau, das sind die Unterhaltsarten, die es gibt. Und jetzt habe ich nur ein Beispiel genannt. Und ich denke, das ist schon relativ komplex. Aber wenn man jetzt noch mal in die Details geht, ist das alles noch viel komplizierter. Also das ist, da braucht man wirklich eine Zeit, auch wenn man beraten ist, um da wirklich durchzusteigen, wie hoch das jetzt so im Einzelfall ist und was da alles eine Rolle spielt.
Ich finde es so krass, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Da wird mir so einiges klar, warum so viele Paare so viele Jahre vor Gericht streiten oder auch immer wieder der Streit von neuem anfängt, gell? Weil ja. Lebenssituationen ändern sich ja auch. Dann ändert sich wieder die Situation, dann kann man wieder neu streiten.
Ja, ja. Genau. Und das ist auch so eine interessante Sache, weil bei ganz vielen anderen ja, Rechtsansprüchen ist es so, wenn einmal ein Gericht drüber entschieden hat, dann ist es so und dann bleibt es auch so. Das wirkt dann rechtskräftig. Und bei Unterhalt kann man immer wieder Abänderungsanträge stellen. Das heißt, wenn sich der Lebenssachverhalt ändert, kann man das Urteil immer, heißt dann auch Beschluss im Familienrecht, also kann man den Beschluss immer wieder abändern lassen.
Okay, das kann ja auch total als Zermürbungstaktik angewendet werden. Also das heißt, die Person, vornehmlich der Mann, mit mehr Ressourcen kann natürlich hergehen und immer wieder neue Bürokratie aufladen, dieses Verfahren quasi immer wieder neu eröffnen und dadurch natürlich dann auch den Willen durchdrücken. Also das heißt an der Stelle auch total benachteiligt für die Person, die jetzt zum Beispiel die Doppelbelastung aus Erwerbs- und Care-Arbeit hat und auch die damit geringer zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Genau, das ist auch so und das ist auch wirklich ein großes Problem. Das ist finanzielle Gewalt, also da gibt es auch einen Begriff dafür. Aber diese Art von Gewalt wird leider noch gar nicht so oft gesehen. Also insbesondere so vom Umfeld auch, ja, dass das wirklich eine große Belastung ist, dass der, der erstmal die finanziell bessere Position hat, einfacher hat, ne? Weil der andere muss immer kommen und irgendwie aktiv werden und der die besseren Ressourcen hat, muss erstmal gar nichts machen und hat dann aber auch nochmal die besseren Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen und Sachen abändern zu lassen. Das ist ein großes Problem, ja.
Ich habe da direkt noch eine Frage, die wir gar nicht so auf der Liste hatten an der Stelle. Wir haben ja so einen kleinen Leitfaden, an dem wir uns entlanghangeln. Aber mir stellt sich direkt die Frage, was passiert denn, wenn man gar nicht verheiratet ist? Ja, dann ist man ja, hat man ja ein richtiges Problem, oder?
Ja, also das ist auch ein großes Lieblingsthema von mir, weil das ist auch so wenig bekannt. Also auch
Ja.
die unverheirateten Eltern, wenn die betreuen, haben die einen Unterhaltsanspruch. Der ist schlechter als der Unterhaltsanspruch, der den Verheirateten zusteht, aber es gibt ihn. Und zwar hat man einen Anspruch auf Aufstockung bis zum Gehalt, was man eben vor der Geburt hatte. Also praktisch so Nachteilsausgleichsanspruch, den hat man als betreuendes Elternteil auch. Und zwar egal, ob jetzt der Vater oder die Mutter betreut, ne, das ist gleich. Und bei der Mutter ist es sogar so, dass das schon während der Schwangerschaft anfängt. Also mindestens 6 Wochen vor der Schwangerschaft und kann aber auch 4 Monate sein, wenn man jetzt im Beschäftigungsverbot ist. Ist natürlich klar, ist vor allem bei Selbstständigen relevant, weil die anderen haben ja dann eventuell keinen Verdienstausfall, wenn das dann vom Arbeitgeber bezahlt wird. Aber das muss man auch wissen, den gibt es, den Anspruch. Und den darf man auch geltend machen. Also das ist auch legitim, sowas dann zu verlangen. Ist aber schlechter, ich erzähle auch warum, weil man eben nur den Nachteil ausgeglichen kriegt. Als verheiratetes Paar hat man Anspruch auf die Hälfte. Also das gilt dieser heißt Halbteilungsgrundsatz. Also wird letztendlich so gerechnet, dass nachher nach dem Ausgleich beide das Gleiche haben. Und das ist bei Nichtverheirateten nicht so. Also wenn man wenig verdient hat, kriegt man auch wenig, auch wenn der andere viel hat. Ja, das ist dann noch mal was anderes. Und es gibt auch noch verschiedene Sachen, die es zum Beispiel beim Unterhalt von Verheirateten ist es so, dass ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Es gibt ja den Versorgungsausgleich, da haben ja schon viele gehört, da werden die Rentenpunkte geteilt und da ist Stichtag die Zustellung des Scheidungsantrags. Und für die Zeiten danach findet ja dieser Versorgungsausgleich nicht mehr statt. Und dann hat man als Ersatz dafür als verheiratete Frau einen Anspruch auf Vorsorgeunterhalt. Das ist ein Unterhaltsanspruch, der zusätzlich zu dem normalen Unterhalt, der für einen Lebensunterhalt gedacht ist, gezahlt wird, nochmal eine Zahlung ist, um selbst Altersvorsorge zu betreiben. Und das kriegt man ab dem Stichtag praktisch für den Zugewinnausgleich, für die Zeit danach. Und auch nachehelich. Und diesen Anspruch auf Vorsorgeunterhalt, den gibt es zum Beispiel bei nicht verheirateten Eltern nicht. Das heißt, die kriegen nur einen Ausgleich ihres Nettoausfalls. Dieser Rentennachteil wird nicht berücksichtigt. Bei Verheirateten aber schon. Das ist zum Beispiel eine Benachteiligung. Eine andere Benachteiligung ist, dass zum Beispiel, wenn man als verheiratete Mutter eine Ausbildung nachholen möchte, ja, weil man die jetzt während der Erziehungszeit oder so abgebrochen hat, dann muss das auch noch vom Ehepartner finanziert werden. Das ist auch eine weitere Ausnahme. Das gibt es ja zum Beispiel bei Unverheirateten nicht. Also wenn da ein Studium unterbrochen wurde und man danach wieder anfängt zu studieren, muss das nicht finanziert werden. Ja. Also da gibt es noch so ein paar Ungerechtigkeiten. Da ist es aber so, die Reform, die jetzt geplant ist und sicherlich auch noch vor den nächsten Wahlen kommt, die sieht schon eine Verbesserung auch für die unverheirateten Mütter vor. Diese Verbesserungsvorschläge sind gut, aber die könnten meiner Meinung nach noch weitergehend sein. Also diese zwei Benachteiligungen, die ich jetzt gesagt habe, die sind in der Reform noch gar nicht vorgesehen. Also dieser Ausbildungsunterhalt und der Vorsorgeunterhalt könnte man aber machen.
Wäre ja auch sinnvoll, ne? Weil
auf jeden Fall.
Die Belastung und die Abhängigkeit kommt ja durch das Kind zustande und nicht durch die Art und Weise, wie die Beziehung per Gesetz
genau.
definiert ist. Ja,
ja genau, finde ich auch.
Ich habe jetzt nochmal eine Verständnisfrage, und zwar dieser nacheheliche Unterhalt. Also das ist ja dann der Ehegattenunterhalt, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Der ist zeitlich begrenzt, bis das Kind ein bestimmtes Alter hat, oder ist das auch nur so ein Mythos, der sich hält?
Also er kann zeitlich begrenzt werden. Das ist immer eine individuelle Entscheidung des entscheidenden Gerichts. Und also Anwälte sagen immer, naja, man kann so pauschal mal Ehezeit nehmen, ja, und dann so ein Viertel bis ein Drittel. Aber wenn man das einem Richter sagt oder einer Richterin, die würden dann sagen, nein, also diese pauschalen Zeiten, die gibt's auf keinen Fall. Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Aber man muss ja irgendwie mal gucken, ja, also für ein paar Jahre kriegt man das noch. Wenn man sehr, sehr lange verheiratet war, dann bekommt man das auch eventuell immer, ja. Genau, also es ist grundsätzlich vielleicht nochmal konkret die Antwort auf die Frage. Also es gibt keine grundsätzliche Begrenzung nachehelich für den Aufstockungsunterhalt, aber es kann vom Gericht begrenzt werden. Jetzt, also es ist nicht gebunden ans Alter der Kinder. Was ich jetzt aber noch, und vielleicht ist das deine Frage auch genauer beantwortet, ist es so, es gibt verschiedene Unterhaltsarten, ja, und die zwei, die ich jetzt so als zuerst als Hauptfall genannt habe, das ist der Betreuungsunterhalt und der Aufstockungsunterhalt. Und da ist es so, machst zum Beispiel, zuerst bekommst du Betreuungsunterhalt, ja, und weil das Kind eben noch entsprechend klein ist und du nicht Vollzeit arbeiten kannst, oder ja, und wenn jetzt aber das ausläuft und man dir sagen könnte, na, jetzt könntest du aber für dich alleine aufkommen und Vollzeit arbeiten, dann kann das sein, dass du dann im Anschluss daran noch diesen Aufstockungsunterhalt kriegst. Der wird dann so gerechnet, dann wird dann geguckt, was du entweder Vollzeit verdienst oder Vollzeit verdienen würdest, wenn du Vollzeit arbeiten würdest. Und wenn dann aber der Einkommensunterschied noch so hoch ist, dann muss der auch noch ausgeglichen werden, weil man einfach sagt, also für eine bestimmte Zeit, also abhängig davon, wie lang die Ehe war, aber für eine bestimmte Zeit muss man auch noch nach der Ehe den ehelichen Lebensstandard halten können. Also da braucht man eine Übergangszeit, um dann wieder komplett getrennt zu wirtschaften. Das ist so der Hintergrund. Und das heißt Aufstockungsunterhalt, und den gibt es dann auch immer noch nach der Scheidung.
Okay, aber das muss ich quasi alles aktiv einfordern. Das ist nichts, was mir zugetragen wird und gesagt wird, okay, da kümmern wir uns darum, dass du entlastet wirst, richtig?
Genau, so ist es. Also es ist im Scheidungsverfahren so, dass der Versorgungsausgleich, der wird immer nach von Amts wegen ausgemacht. Also das muss man nicht extra beantragen, außer man war nur ganz kurz verheiratet, dann müsste man es auch beantragen. Aber ansonsten wird es grundsätzlich immer gemacht. Aber so Sachen wie Unterhalt, also dann nachehelicher Unterhalt, wenn es im Scheidungsverfahren ist, oder auch Zugewinnausgleich, das wird nur auf Antrag gemacht. Also da entscheidet ein Gericht nicht drüber, wenn das nicht beantragt wird. Ja, und wer beantragt, muss auch erstmal darlegen, dass der Anspruch besteht.
Ja, und muss sich auch gegebenenfalls gegenüber Innerbezieher, also innerhalb der Beziehungs vorhandenen Machtgefälle und Gewalt und so weiter behaupten, um diesen Schritt tatsächlich nach vorne zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass da gerade in toxischen Beziehungen auch ein Gefälle herrscht, dass dieser Schritt überhaupt gar nicht erst gegangen wird, obwohl da auch wieder vermutlich fast ausschließlich Frauen, die das am dringendsten hätten, dann gar nicht in den Genuss davon kommen.
Genau, also es ist sehr kräftezehrend, und viele geben dann irgendwann auf. Es fängt oft auch schon an, also gerade wenn wir jetzt auch von toxischen Beziehungen sprechen, dass die Frauen gar keinen Zugang zu den Informationen haben, was das alles dann nochmal aufwendiger macht. Also man hat natürlich einen Auskunftsanspruch, den kann man einklagen und dann auch in der Form vollstrecken, dass dann der Gerichtsvollzieher die Auskünfte einholt von Banken oder so. Aber es ist einfach ein langer Weg und es kostet viel Nerven und auch Geld, erstmal dazu zu kommen. Und dann, das ist auch ein Punkt, den viele nicht so sehen, selbst wenn man dann gewinnt vor Gericht und einen Beschluss hat, ist es tatsächlich in meiner Praxis zumindest so, dass ganz, ganz viel auch noch vollstreckt werden muss. Also dass auch die Pflichtigen, und wenn wir jetzt toxische Beziehungen reden, die Pflichtigen trotz Gerichtsverfahren nicht einsehen, dass sie das zahlen müssen und dann ganz, ganz viel Aufwand machen, um dieser Zahlungspflicht zu entgehen. Also da wird dann irgendwie getrickt, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses und, und. Also das ist, und das sind keine Ausnahmefälle, sondern das kommt wirklich sehr oft vor.
Ja, ich meine, da war jetzt auch eine Veröffentlichung und da ging es gar nicht im Speziellen um toxische Beziehungen, sondern allgemein um Beziehungen und den Unterhalt. Und da war es so, also ich meine, mich richtig zu erinnern, dass es ein Viertel ist quasi pünktlich und in der richtigen Höhe. Ein Viertel ist gar nicht und 50% hat nicht die angemessene Höhe. Also das heißt, 75% der Unterhaltszahlungen sind gar nicht beziehungsweise zu niedrig angesetzt. Also das heißt, man muss sich vorstellen, ich habe das jetzt vor Gericht alles ordnungsgemäß hinbekommen. Ich habe diesen ganzen Bürokratieaufwand, diese ganzen Nachweise, diese ganze Beweispflicht und so weiter erfüllt, habe jetzt den Zuspruch bekommen und muss mich jetzt damit rumärgern, dass mein Ex-Partner die Zahlungen kürzt oder komplett verweigert und habe dadurch natürlich wiederum erhöhten Bürokratieaufwand, erhöhte Belastung, was ja wieder eine Fortführung der bereits existierenden Gewalt ist.
Genau so ist es. Und diese Erhebung, die du jetzt erwähnst, da ging es um Kindesunterhalt. Für Ehegattenunterhalt habe ich keine Statistik, aber rein so gefühlt aus meiner Praxis würde ich sagen, dass die Akzeptanz, Kindesunterhalt zu zahlen, noch höher ist, als für den Ex-Partner was zu zahlen. Dass es da sogar noch schlimmer ist.
Und also das klingt ja echt schlimm. Was würdest du denn jetzt Paaren empfehlen? Was empfiehlst du denn uns? Wir sind glücklich zusammen und hoffen, dass wir uns niemals trennen. Wir haben tatsächlich einen Ehevertrag. Reicht das?
Ja. Und oder? Wir haben auch drinstehen, dass wir einen Ehegattenunterhalt zahlen müssen, bis das jüngste Kind mindestens 6 Jahre alt ist. Das steht
also bei uns. Wir haben da quasi schon eine Verlängerung reingemacht. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, reicht das? Weil du hast jetzt so viele Dinge gesagt. Hätte man nicht noch viel mehr da regeln können? Oder ist ein Ehevertrag überhaupt das Richtige? Oder ja, was tut man vielleicht auch, wenn man nicht verheiratet ist? Wie kann man es dann regeln? Was empfiehlst du da?
Also wenn man nicht verheiratet ist, kann man einen Partnerschaftsvertrag machen. Das ist dann das Gleiche letztendlich wie ein Ehevertrag. Also verschiedene Sachen kann man da nicht regeln, aber Unterhalt kann man da auch regeln. Da rate ich auch dazu. Und das, was ihr gemacht habt, ist schon wirklich gut. Und das ist auch so der Hauptstreitpunkt, eben die gegenseitigen Erwartungen und wie viel man neben der Kinderbetreuung realistischerweise noch arbeiten kann. Also das ist so der Hauptstreitpunkt. Und das ist letztendlich auch so der Hintergrund, weshalb man dann entweder Unterhalt als angemessen empfindet oder eben als nicht angemessen. Und das wäre so der erste Punkt, dass man sich, wenn man eine Familie gründen will, einfach mal hinsetzt und darüber spricht. Also, dass man sagt, was denken wir denn? Ne? Wie wollen wir betreuen? Wer soll wie viel Teilzeit arbeiten? Wie sieht unser Modell aus? Das erstmal festlegt und dann auch ganz klar darüber spricht. Also, wir wollen das zugunsten unseres Kindes dann auch durchziehen, falls wir uns in der Zeit irgendwie trennen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, wir möchten, wenn jetzt einer Vollzeit arbeitet, dass dann der andere, bis das Kind in die Schule kommt, nur Teilzeit arbeitet mit 50% Teilzeit und danach vielleicht, bis das Kind 12 ist, das so sukzessive auf Vollzeit hochfährt. Das ist unser Familienmodell und das wollen wir durchziehen, unabhängig davon, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Und das ist sehr sinnvoll, sowas in einem Ehevertrag zu fixieren, weil das wiederum dann Auswirkungen auf die Berechnung des Unterhalts hat, ne? Weil da, das habe ich euch gesagt, im Trennungsjahr darf alles so bleiben, wie es bisher war, aber danach muss man eben ja, muss man konkret am Einzelfall erklären, warum man nicht Vollzeit arbeiten kann. Und wenn man aber im Vertrag sich darauf geeinigt hat, dass das nicht gegenseitig erwartet wird, ja, dann zählt es natürlich. Und dann ist auch der Unterhalt auf der Basis zu berechnen. Also das ist eine extrem sinnvolle Lösung. Würde ich auf
Ja.
jeden Fall raten. Und das ist auch typischerweise in den Verträgen, die ich mache, dann drin.
Also mein Gedanke ist auch gerade, ich glaube, wenn man sich die Care-Arbeit vorher aufteilt, gell, dann kann man das wahrscheinlich auch viel mehr wertschätzen und weiß einfach, was ist das wert. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden uns trennen, wir haben uns immer alles so aufgeteilt, dass ich mir total sicher bin, oder wir uns beide sicher sind, es ist nicht möglich, dass wir beide Vollzeit arbeiten mit unseren
Ja.
kleinen Kindern.
Ja.
Unsere sind jetzt 2,5 und 5,5. Also ich bin so froh, dass wir diese 6 Jahre da drin stehen haben, weil der Große ist jetzt, wie gesagt, fast 6. Ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn der 6 ist, beide dann, dass wir dann beide Vollzeit arbeiten. Aber das ist, glaube ich, auch nur so, weil wir das Gefühl beide kennen, ne? Das Arbeiten, aber auch die Care-Arbeit. Und deshalb würde ich dafür plädieren, beide müssen das wirklich mal erfahren, wie anstrengend Care-Arbeit ist und wie, ja, wie es halt auch ist, zu arbeiten und nebenher sich um die ganzen Sachen zu kümmern.
Also das ist auch immer so mein Rat, ne, dass man sagt auch, wenn die Kinder dann auch ganz klein sind, wenn es um Elternzeit geht oder so, ja, vielleicht muss man es nicht genau 50-50
Ja.
machen. Das finde ich auch immer so schade, dass es dann oft die Diskussion gibt, ist das jetzt gleichberechtigt, wenn es nicht genau 50-50 ist? Ich glaube, dass man, ob eine Beziehung auf Augenhöhe ist, dass man das nicht an der Teilzeitquote ableiten kann. Da zählen noch ganz viel mehr Faktoren, ja, dazu. Aber dass man zumindest nicht sagt, dass einer sich gar nicht beteiligt, weil der das dann eben später gar nicht einschätzen kann, wie viel Aufwand sowas ist. Und das sind auch die schlimmsten Streitigkeiten bei Trennung, weil dann immer gesagt wird, die soll arbeiten gehen für ihr Geld und das überhaupt nicht gesehen wird, dass die Frauen ja schon arbeiten, aber eben mehr, also gar nicht möglich ist und die einfach nur Teilzeit bezahlt werden, weil sie eben für die Care-Arbeit nicht bezahlt werden, aber dass sie ja trotzdem Vollzeit arbeiten und das wird nicht gesehen. Oder was auch ein ganz großer Streitpunkt ist hinterher, dass ja, dass die Väter, die sich während der Beziehung an der Care-Arbeit, insbesondere halt an der Kindererziehung, gar nicht beteiligt haben, dass die dann sagen, ja, das ist ja so ein Klacks, wenn ich dadurch Geld sparen kann, dann möchte ich jetzt auch 50% betreuen. Ja, und das wird dann auch eingeklagt. Das ist das Wechselmodell. Das haben bestimmt auch viele schon gehört, weil man dadurch halt ganz viel Geld sparen kann. Also erstens mal spart man am Kindesunterhalt. Der wird nämlich dann anders gerechnet. Das ist viel weniger als nach der berühmten Tabelle. Aber es ist auch so, wenn ein Kind im Wechselmodell erzogen wird, müssen beide Vollzeit arbeiten. Ja, das heißt, im Prinzip fällt dann der Ehegattenunterhalt weg. Oder es gibt nur noch diesen Aufstockungsunterhalt, aber grundsätzlich fällt es erstmal weg. Und dann, ja, und dann sind aber oft die Vorstellungen der Väter, die das vorher noch nicht erlebt haben, so ein bisschen unrealistisch. Und man streitet sich dann sehr darüber, was möglich ist. Also da, so das Typische ist, da werden dann Dienstpläne, Schichtpläne oder auch wann Dienstreisen gemacht werden. Das wird dann einfach so der Mutter von Latz geknallt, sage ich jetzt mal, und erwartet, dass selbstverständlich die Zeiten, die beim Vater halt wegen des Berufs gerade nicht gehen, von der Mutter aufgefangen wird. Aber so ist natürlich eine paritätische Erziehung im Wechselmodell nicht gedacht, sondern
nee.
Da sagt, genau, ne, weil die Mutter muss natürlich auch Planungssicherheit haben und es kann nicht sein, dass das einfach nur die Zeiten, die der Vater halt gerade haben, also ne, braucht, die muss er abdecken und ansonsten muss er gucken, wo sie bleibt. Und da entsteht auch ganz viel Streit darüber. Das ist allerdings echt schwer, sowas vertraglich zu regeln. Da ist es, glaube ich, einfach so die Erfahrung in der Beziehung oder auch das Anerkennen, dass es eben wirklich Aufwand ist und man sowas nicht verlangen kann, ja. Also
Und vor
das
allem
ist.
das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Dienstplänen und Dienstreisen, das ist ja noch etwas, was man auch haptisch tatsächlich in der Hand haben kann, auf so einem Blatt Papier oder was in einem Terminkalender gut nachvollziehbar ist. Ich glaube, ein sehr großer Faktor, der von gerade diesen Vätern komplett unterschätzt wird, ist der ganze Bereich Mental Load. Also das heißt, die Care-Arbeit, die ich eigentlich erstmal nur in meinem Kopf durchführe. Also das heißt, wann ist der Geburtstag? Wann sind die Gespräche für irgendwelche Elternabende? Was ist alles zu tun, damit mein Kind irgendwie gesund ernährt ist oder zu irgendwelchen Sportvereinen geht und dann auch mit den Sportvereinen diskutiert? Das ist ja alles jetzt auch erstmal etwas, was ich gar nicht so klar nachweisen kann, dass ich mir die Gedanken mache, aber mein ehemaliger Lieblingsmensch sich diese Gedanken nicht macht. In der Praxis, und ich würde überhaupt das zeigen, auch die Studien, oder die Umfragen, die sich damit beschäftigen, ist eben, also auch selbst in diesem Wechselmodell ist es ja so, dass die Care-Arbeit sehr ungleichmäßig verteilt ist, weil eben die Mütter weiterhin genau diesen ganzen organisatorischen Aufwand tragen und die Väter dann halt eine Woche das Kind bei sich haben, aber auch nichts anderes machen, als es nur zum Kindergarten zu bringen, abzuholen, Essen zu geben und ein bisschen was zu spielen und alles, was drumrum ist, einfach wegfällt. Und da stelle ich mir auch total schwer vor, da eine Handhabe gegen zu haben, obwohl es ja auch dieses Gefälle wieder komplett auf den Kopf dreht. Ne? Eigentlich müsste dafür ja ein Ausgleich stattfinden.
Genau, also du hast es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, das ist immer das Problem. Weil wenn der Mental Load die ganze Zeit bei der Frau war und dann auch nicht gesehen wird, dass der Mental Load besteht, also das übernimmt ihr einfach hinterher bei der Trennung niemand ab. Und da ist es auch noch mal eine Sache, die jetzt auch in den Reformvorschlägen zum Kindesunterhalt drin ist. Da soll nämlich jetzt das Wechselmodell im Prinzip ausgeweitet werden. Also da soll man schon sehr viel Geld sparen können, wenn man mindestens 30% mitbetreut. Und dann haben die sich natürlich auch überlegt, wie man diesen Betreuungsanteil feststellen soll. Und da ist unsere Bundesregierung oder das Justizministerium der Meinung, man könnte einfach die Anzahl der Übernachtungen zählen.
Ja,
Und das
super.
würde das dann würde das dann abbilden. Die haben zwar dann schon noch reingeschrieben, naja, man kann ja, wenn das jetzt, wenn die Zahl der Übernachtungen jetzt in einem Ausnahmefall das nicht widerspiegeln würden, da könnte man ja nochmal Sonderargumente einbringen und individuell entscheiden. Aber auch da ist es wieder, dann darf wieder die Frau, die eh den Mental Load hat, die darf dann nochmal das Gericht davon überzeugen, dass eine Ausnahme vorliegt. Ne? Also auch hier wieder einseitiger Mehraufwand bei der, die eh schon die ganze Arbeit hat. Genau, also es ist.
Es
Genau, also
verstärkt eigentlich das, was schon vorhanden ist, ne? Also es verstärkt
genau.
diese Kluft, anstatt sie zu schließen.
Genau, und das sind, ja, also das
Ja,
sind
also
Probleme, mit denen.
gibt es ja auch schon viel Aufregung für und ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich habe im Vorfeld
Ich
jetzt auch
finde, da gibt es
nochmal
überhaupt noch nicht
geguckt.
genug Aufregung drüber.
Na, also ja, in unserer Bubble, aber in unserer Bubble gab es Aufregung, aber quasi in den Medien gab es dazu, hast du recht, natürlich noch gar nichts. Und vor allen Dingen wurde jetzt auch vor kurzem auch nochmal irgendwie das Armutsrisiko von Alleinerziehenden dargestellt, was ja bei fast 44, 45% liegt. Und wir haben, weiß nicht, 93, 94% Alleinerziehende sind Frauen, irgendwie sowas, 92%, ne? Das heißt, das ist ein riesengroßer Faktor. Und ich habe im Vorfeld tatsächlich mal rausgesucht, wie das in den Bundesländern verteilt ist. Und wir haben Bremen ist an der Spitze mit einem Armutsrisiko für Alleinerziehende von 62,4%. Und das ist natürlich enorm. Und da kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wenn solche Reformen gemacht werden, warum quasi der Gegenpart dazu, die erwerbstätige Person, warum die weiter geschützt wird, um weniger Geld an die care-arbeitende Person abzutreten, wenn wir diese Statistiken haben. Und das ist ja jetzt nichts, was irgendwie Hokuspokus aus dem Hut gezaubert wird, sondern das ist ja eine volle Erhebung und eine reale Abbildung, wie unsere Gesellschaft momentan aussieht. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Und zudem noch zwei Fakten zu dem, was du gesagt hast. Also es ist jetzt so, die Mindestunterhaltsbeträge, die werden ja immer durch Verordnung vom Gesetzgeber jedes Jahr neu festgelegt. Und die restlichen Regelungen, wie sich alles so berechnet und ab welchem Gehalt man wie viel zahlen muss, das ist keine gesetzliche Regelung. Das wird letztendlich aus einer Kommission, die erarbeitet. Da sind vor allem die Gerichte vertreten. Und das ist jetzt dieses Jahr ist es so gewesen, dass der Gesetzgeber den Mindestunterhalt sehr stark angehoben hat oder angehoben hat und aber dann hinterher das praktisch von dieser Kommission wieder ja, so ein bisschen zurückgenommen wurde, indem die dann den Selbstbehalt der Väter sehr stark angehoben hat. Also der ist in den letzten 3 oder 4 Jahren ist der von 1.080 Euro auf 1.450 Euro angehoben worden. Das ist schon extrem viel, ja. Also nicht innerhalb von einem Jahr, aber ich glaube, also die letzten 3 oder 4 Jahre, da dürfte mich jetzt nicht festlegen, aber es ist noch nicht allzu lang her. Und das finde ich schon, also das finde ich schon krass, dass jetzt so der Fokus mehr auf die armen Männer, ja, und gar nicht geguckt wird, das fehlt ja dann dem Kind, ja. Also das, ne,
Genau.
mindestens, dass
Und die
das
Mutter
so,
muss das Geld irgendwo herkriegen.
genau,
Also.
und dann. Und wenn man das auch mal vergleicht, wie das ist, wenn Väter wirklich richtig gut verdienen, steigt die Unterhaltspflicht, was den Kindesunterhalt anbelangt, gar nicht so sehr. Also wenn man so gerade an der unteren Grenze ist, zahlt man von seinem Einkommen relativ viel Kindesunterhalt. Aber wenn man richtig viel verdient, zahlt man nicht wesentlich mehr. Ja, und das ist deswegen entsteht zum Beispiel teilweise die Lage, dass alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern auf Jobcenterleistungen angewiesen sind und auch die Kinder noch Leistungen bekommen, obwohl der Vater eigentlich ganz gut verdient. Und die Mutter muss dann von ihrem Einkommen oder auch der neue Partner der Mutter, ja, also wenn die dann nicht alleine wohnt, muss vom Einkommen mehr für das Kind einsetzen als der gut verdienende Vater. Und ich persönlich finde es relativ skandalös, dass Kinder, die einen Vater haben, der gut verdient, überhaupt auf Sozialleistungen angewiesen sind. Weil was bedeutet es? Kinder, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, sind arm. Und ich
Ja.
finde es echt skandalös, dass ein gut verdienender Vater das nicht schafft, dass sein Kind nicht arm ist.
Ja, vor allem, also ich meine, wenn der Vater keine Sozialleistungen bezieht, dann hat er offensichtlich mehr. Und dann muss er was an die Kinder abdrücken. Also das verstehe ich nicht.
Naja, die zahlen schon, aber
Das.
der, also zum Beispiel, der Unterhaltsbetrag steigt eben, ob jetzt jemand nicht so sehr, also ob wenn jetzt
Nicht
jemand
sehr.
2.000 Euro netto verdient, dann und der jemand andere 3.500 Euro netto oder 4.000 Euro netto, dann zahlt der doppelt so viel verdient, nicht doppelt so viel Unterhalt, sondern das ist dann nur, sind dann, ja, also ein geringer Betrag mehr.
Genau,
Das
kein
ist, finde ich,
Prozentsatz vom
ungerecht.
Einkommen.
Genau, so ist es.
Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen zurück zu den Lösungen kommen? Wir haben ja jetzt schon gehört, wenn wir ganz am Anfang stehen, am besten vor der Ehe einen guten Ehevertrag machen, sich da ordentlich beraten zu lassen. Das ist sehr gut investiertes Geld, weil es dazu beiträgt, dass bestimmte Risikofaktoren in der Mitte des Lebens und gegen Ende des Lebens einfach ausgeschaltet werden. Die zweite Sache ist, dass innerhalb der Beziehung auch Care-Arbeit eine ganz feste Rolle spielt, die einigermaßen aufgeteilt werden sollte. Es muss nicht 50-50 sein, aber so ein 70-30, 75-25 Modell, das wäre auf jeden Fall schon erstrebenswert, um einfach dann auch, wenn es darum geht, welches Modell fahren wir nach einer Scheidung, beide eine konkrete Ahnung davon haben, was auf sie zukommt und es besser einschätzen zu können. Das sind ja so Präventivmaßnahmen. Was ist denn jetzt tatsächlich? Ich habe dieses Ernährer-Hausfrauen-Modell gelebt. Frau hat maximal 20 Stunden gearbeitet und wir müssen ja eigentlich sagen, dass das schon gut ist, 20 Stunden, vieles Erwerbsarbeiten weniger. Und jetzt kommt die Scheidung auf mich zu. Es ist alles immer getrennt gewesen und ich habe da einen uneinsichtigen Vater an der Hand. Was kann ich denn dann tatsächlich noch tun, damit sich meine Situation einigermaßen verbessert oder ich Unterstützung, Hilfe bekomme, um das Ganze durchzustehen, was wir am Anfang der Folge besprochen haben?
Also nicht so lang rummachen. Das ist so ein Satz, ja, den ich immer sagen würde. Also viele zögern viel zu lange, ja, bis sie irgendwas machen. Die warten erst noch mal ab, versuchen, na, vielleicht können wir noch mal reden, vielleicht sieht das ein. Also das passiert selten. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Also wenn jemand sagt, okay, grundsätzlich bin ich bereit, einen Ausgleich zu zahlen, wir müssen jetzt nur noch mal drüber sprechen, wie viel, ne, dann sollte man das auch machen. Da kommt es dann oft zu einer guten Einigung. Aber wenn der Vater das kategorisch ablehnt, Unterhalt zu zahlen, weil er einfach nicht einsieht, dass diese Care-Arbeit was wert ist und sagt, nee, die soll doch arbeiten gehen für ihr Geld. Ich habe die jetzt die letzten 10 Jahre ausgehalten, da hat sie ja schon nichts gearbeitet. Also das sind jetzt, ne, das sind jetzt die typischen Sprüche, die ich so höre. Das ist sogar nicht selten, sondern eher die Regel, dass man sowas hört. Dann kommt man eigentlich, also eigentlich ohne Gericht nicht weiter. Und dann sollte man das relativ schnell machen. Das heißt, nach der Trennung direkt Unterhalt verlangen, wenn der dann abgelehnt wird, auch direkt einen vorläufigen Rechtsschutz bei Gericht in Anspruch nehmen. Das heißt dann einstweilige Anordnung und dann bestimmtes Gericht erstmal vorläufig, wie viel Unterhalt zu zahlen ist. Und dann hat man erstmal den Lebensunterhalt gesichert. Weil das ist ja so das Erste, ne? Dass man die laufenden Kosten irgendwie decken kann. Und das sollte man auch machen. Und dann kann man es entweder bei dieser vorläufigen Entscheidung belassen, weil man sagt, das ist okay. Oder man kann halt ein Hauptsacheverfahren beantragen und da wird es dann nochmal abschließend geklärt und auch deutlich detaillierter, ne? Diese vorläufigen Entscheidungen. Die gehen relativ schnell. Da reicht es auch, wenn man sagt, er hat bis jetzt so viel verdient und auf der Grundlage ergibt sich der Unterhalt. Und wenn das dann glaubhaft ist, dann entscheidet das Gericht auch auf der Grundlage. Das ist so das Erste, was man auf jeden Fall machen sollte.
Ich habe da direkt eine Frage zwischen rein. Wenn man jetzt Angst hat, also ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen sagen, oh nein, ich brauche eigentlich Hilfe, aber ich kann mir das gar nicht leisten. Wer zahlt denn die Kosten, wenn man zu dir kommt und man eigentlich gar nicht die finanziellen Lage hat? Also muss das dann auch er zahlen? Gibt es da irgendwelche Unterstützungszahlungen, dass man von dir oder jetzt auch von jemand anderem da Hilfe bekommt in so einem Verfahren?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann Verfahrenskostenhilfe beantragen. Das wird dann direkt mit dem Antrag bei Gericht gestellt. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist auch, man kann so ein vorgeschaltetes Verfahren machen, wo man erstmal nur auf die Kosten klagt. Das geht dann auch im vorläufigen Rechtsschutz, weil es gibt im Gesetz auch einen Anspruch darauf, dass der Ehegatte dann der Frau den Prozess gegen ihn selbst finanzieren muss, auch vorfinanzieren muss. Da muss man dann immer gucken, ob man das eine oder das andere macht, ist halt auch zeitlich dann die Frage, ne, was dann sinnvoller ist. Also die zwei Möglichkeiten gibt. Wenn man das irgendwie noch selbst finanzieren kann oder vielleicht auch das Teilzeitgehalt schon so hoch ist, dass man gar keinen Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe hat, dann ist es so, dass am Ende derjenige alles also alle Kosten zahlen muss, der verliert. Das heißt, wenn der Unterhaltsanspruch begründet ist, muss der andere auch die Kosten übernehmen.
Okay, also du würdest sagen, sich nicht abschrecken lassen von den Kosten, sondern sagen, dass genau. Ist es wert, also, diesen Aufwand auch zu betreiben?
Auf jeden Fall. Ich meine, rein technisch ist es so, dass man diesen vorläufigen Rechtsschutz, den könnte man auch ohne Anwalt machen. Also das Hauptsacheverfahren oder generell Unterhaltsverfahren, da gibt es Anwaltszwang, da geht es nicht ohne Anwalt. Aber diesen vorläufigen Rechtsschutz, den könnte man auch alleine beantragen, wenn man sich das zutraut. Das ist halt immer so die Sache, ne? Weil schwer ist es halt schon, aber also rein technisch ging das sogar.
Okay, und dann habe ich direkt dann noch die zweite Frage, weil die eine Sache ist ja quasi die finanzielle Ressource, die andere Sache ist ja das Wissen dazu, was tatsächlich wo zu tun ist. Wie komme ich denn an das Wissen ran? Gibt es irgendwelche Vereine, wo ich Hilfe bekomme, wo ich die Unterstützung bekomme, wo es auch nicht darum geht, dass danach eine Rechnung gestellt wird, sondern ich tatsächlich erst auch mal weiß, was ich denn jetzt tun kann?
Also es gibt natürlich Trennungsberatung, die übers Jugendamt finanziert wird. Da geht's, kann ich gar nicht sagen, inwieweit das jetzt schon im Detail so ins Finanzielle geht. Das ist dann eher so, also ist schon im Schwerpunkt, würde ich sagen, eher Sorgerecht, Umgangsrecht, wie wollen wir später noch als Familie leben und so. Aber das kann man zuerst mal in Anspruch nehmen. Es gibt auch alleinerziehende Verbände, zum Beispiel den FAMF gibt's. Da kann man sich eine Beratung holen. Ich glaube, die Caritas hat in verschiedenen Städten auch Beratungsangebot. Ich glaube, wenn man Trennungsberatung oder so googelt, findet man da örtlich sicherlich auch einiges. Genau, dann kann man natürlich dann auch eine Trennungsberatung beim Anwalt oder einer Anwältin machen, zum Beispiel auch bei mir. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, ob man erstmal so ganz allgemeine Informationen haben möchte. Da sind die kostenlosen Angebote sicherlich eine gute erste Anlaufstelle. Aber wenn es dann darum geht, dass man sagt, also wahrscheinlich müssen wir schon auch gerichtlich was machen und ich will jetzt da in Aktion treten, dann ist es wahrscheinlich einfach effektiver, direkt zum Anwalt zu gehen oder zu der Anwältin. Ja, weil man da sowieso nicht drumherum kommt. Also kommt immer
Okay,
dann
und
drauf an, ne, was so man
ja,
denkt, was
okay.
notwendig ist.
Du hast das Mikrofon aus, Marielle.
Oh. Ich habe jetzt abschließend noch mal eine Frage zu der Unterhaltsreform, die jetzt ansteht oder geplant ist. Du hast ja schon gesagt, dass es da Änderungen geben soll hinsichtlich wer soll was bezahlen und wie viel und so weiter. Gibt es da noch weitere Aspekte? Wie viel ist da schon bekannt? Was kannst du uns dazu schon sagen? Und ja, wie kannst du das noch mal ein bisschen einordnen, zusammenfassen, was da ansteht? Weil ich finde, die letzte Reform 2008, das hat man ja so gefühlt nicht so richtig mitbekommen. Also ich meine, da war das Thema für mich jetzt auch noch nicht so relevant, aber ich habe so das Gefühl, dass viele Leute immer noch an die Regelungen denken von vor 2008 und ja, da immer noch viel Unwissenheit herrscht. Deshalb, was steht denn da uns genau bevor?
Also erst vielleicht mal zu 2008. Ich habe das Gefühl, da haben schon ganz viele was mitgekriegt und dann aber die falschen Schlüsse gezogen. Also ich glaube, es haben schon sehr viele mitgekriegt, dass man seit 2008 der Ehegattenunterhalt sich verschlechtert hat und dass jetzt so dieses Grundprinzip gilt, dass jeder für sich alleine verantwortlich ist, weil das wurde nämlich 2008 geändert. Das haben doch schon viele im Hinterkopf, aber die denken dann, es gibt gar keinen Unterhalt mehr, was nicht stimmt. Ja, da haben wir ja vorhin ausdrücklich drüber gesprochen. Aber jetzt bei der neuen Reform soll tatsächlich jetzt der Kindesunterhalt reformiert werden und der Betreuungsunterhalt für nicht verheiratete Eltern. Das sind die zwei großen Punkte. Da sind auch Verfahrensregeln mit drin. Ich glaube, das wäre jetzt hier so langweilig. Es gibt ein Eckpunktepapier und es gibt auch schon einen Entwurf. Also wer das will, kann das auf jeden Fall googeln, findet man schon im Internet. Und das Wesentliche ist tatsächlich, dass dieses asymmetrische Wechselmodell, also dieses 30-70-Betreuung, ja, dass das ins Gesetz reinkommen soll. Das ist eigentlich so der wesentliche Punkt beim Kindesunterhalt. Und beim Betreuungsunterhalt ist es so, dass der in vielen Punkten dem Ehegattenunterhalt angepasst werden soll. Das heißt, es soll so ein bisschen noch mehr vergleichbar werden, ob man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist. Also eigentlich eine positive Entwicklung, aber es könnte, wie gesagt, in den zwei Punkten, die ich vorhin angesprochen habe, noch deutlich mehr verbessert werden.
Okay, und da muss man jetzt quasi einfach die Augen offen halten, wann es da weitere Neuigkeiten gibt, wann der Gesetzesentwurf diskutiert wird und was am Ende rauskommt.
Genau, also diskutiert wird das schon. Also
Ja.
das läuft schon tatsächlich seit September und ich rechne wirklich damit, dass jetzt innerhalb der nächsten 12 Monate da auch ein Gesetz draus wird. Das ist schon relativ konkret. Also es gibt schon einen Entwurf und ich denke, das kommt auf jeden Fall.
Okay. Da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viel gelernt. Wenn unsere HörerInnen noch mehr von dir erfahren möchten und vielleicht auch mitverfolgen möchten, was sich da im Unterhaltsrecht noch so weiter tut, dann können sie das ja bei dir zum Beispiel auf Instagram. Wie kann man dich denn sonst am besten finden, mehr erfahren oder ist Instagram der Weg der Wahl? Ja, was dürfen wir auch gerne verlinken?
Ja, also auf Instagram findet man mich unter @familienrecht.gleichberechtigt. Ansonsten habe ich auch einen Blog auf meiner Website www.birtestrack.de und das sind auch so die Wege, wo man mich findet und wo ich auch regelmäßig dann neue Sachen aus dem Familienrecht auch in der Regel aus feministischer Sicht so ein bisschen beleuchte und vielleicht auch ein bisschen anders, als man das woanders liest. Genau. Und an Programm, das ist vielleicht auch noch interessant. Also ab September gibt es ein Programm Trennung mit Perspektive, was eben Mütter in Trennung begleitet zwischen Trennung und Scheidung Und da gibt es für die, die das jetzt vielleicht direkt hören, da gibt es auch demnächst eine Beta-Runde. Also wer da Interesse dran hat, kann mich auch gerne direkt anschreiben über meine Homepage. Und ansonsten ist es so, dass ich natürlich auch Einzelberatungen speziell für Eheverträge mache mit dem Schwerpunkt Care-Belastung. Und das ist doch auch schon was Spezielles, was viele Kollegen so auch gar nicht auf dem Schirm haben.
Das merken wir immer wieder, wenn wir mit Paaren darüber sprechen, dass sie einen Ehevertrag machen möchten.
Ja.
Und sie uns dann fragen, warum haben das der Anwalt, die Anwältin gar nicht so thematisiert, wie ihr uns das erklärt habt?
Ja. Und, genau, weil das, ich glaube auch, dass ich weiß, woher das kommt. Weil so das typische Althergebrachte ist, dass einer in der Beziehung mehr Geld hat und einen Ehevertrag möchte, um das Geld vor dem bösen anderen zu schützen. Und das sind so die Anlässe, weshalb Leute einen Ehevertrag wollen. Und darauf sind eben die Kollegen traditionellerweise eingestellt und beraten natürlich dann auch in die Richtung, wenn jemand kommt und nur sagt, ich möchte einen Ehevertrag. Ja, weil das eben das ist, was standardmäßig die meisten wollen. Und auch wenn man in die Formularbücher reinguckt, mit denen man halt ganz normal arbeitet, wenn man Verträge macht. Da ist auch der Schwerpunkt wirklich das Thema, einer hat mehr Geld und der andere soll nichts davon bekommen.
Ja, das war auch übrigens für uns damals der Grund, warum wir keinen Ehevertrag am Anfang gemacht haben, weil wir dachten, naja, betrifft uns ja nicht, wir sind uns einig, wie wir das mit dem Geld aufteilen. Und wir haben dann erst den Ehevertrag gemacht, als wir über genau diese Themen gesprochen haben.
Ja.
Und eben auch darüber, was du im Laufe des Gesprächs ja auch gesagt hast, wie stellen wir uns unsere Beziehung vor und wie teilen wir die Dinge auf und wie wollen wir das eben auch in Zukunft handhaben, sollten wir nicht mehr zusammen sein.
Ja, vielleicht Hollywood zu und könnte das quasi in den ganzen Filmen mal anders darstellen, weil da wird der Ehevertrag ja immer nur quasi, ich muss mein Vermögen schützen, dargestellt. Vielleicht mal die neue, romantischere Version porträtieren und dann werden da auch mehr Leute drauf aufmerksam.
Ich höre auch vielleicht noch einen Satz dazu. Ich höre auch ganz gern auch Podcasts, wo das Thema Ehevertrag besprochen wird. Und da sagen dann ganz viele KollegInnen auch immer rechtlich sehr viele richtige Sachen. Aber die sagen dann immer, naja, also wenn man so diese typische Zuverdiener-Ehe lebt, da braucht man eigentlich keinen Ehevertrag, weil dann ist ja das, was im Gesetz drinsteht, schon gerecht. Und die haben aber gar nicht den Hintergrund. Es sind auch oft NotarInnen, die jetzt nicht mit Scheidungsverfahren zu tun haben. Das heißt, die wissen gar nicht, was am Ende passiert, ja, sondern immer nur, was am Anfang so passiert. Und die machen sich gar keine Gedanken darüber, dass man vielleicht die gesetzlichen Regelungen noch weiter verbessern und individualisieren könnte, was jetzt das Thema Care-Belastung betrifft. Und das finde ich immer so schade, dass in die Richtung so wenig beraten wird, weil da könnte man wirklich ganz viele Probleme lösen, die man dann eben bei einer Trennung nicht mehr hat, wenn man es vorher schon geregelt hat.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für all die Tipps und Einblicke, die du uns gegeben hast. Das war total spannend. Ich glaube, da kann jeder, der uns zugehört hat, sehr viel lernen, egal ob man diese Trennung potenziell noch vor sich hat oder auch nicht. Ich finde, sich einfach mit diesen Themen auseinanderzusetzen, kann ja auch die bestehende Beziehung total stärken, wenn man da einfach mal drüber spricht und sich vielleicht diese Podcast-Folge auch nochmal zusammen anhört. Um sich einfach mal Gedanken zu machen, wie wollen wir denn unsere Beziehung leben und unsere Elternschaft. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.